Ich will euch heute etwas zu den technischen Grundlagen und Protokollen des Personalausweises erzählen, der demnächst eingeführt wird. Ab 1. November 2010 sollte der theoretisch dann verfügbar sein und bei jedem in Händen. Das verschiebt sich ab und also hat sich schon mal ein paar Mal verschoben, aber sollte jetzt fest sein. Die Idee dabei ist Wirtschaftsförderung, auch wenn Sie das nicht laut sagen. Man schiebt dann ein paar Ideen vor und es soll halt Wirtschaftsförderung auf der anderen Seite betreiben, indem es Online-Banking oder Transaktionen im Internet vereinfachen und sicherer machen soll. Zusätzlich zu den bisherigen hoheitlichen Funktionen soll man ihn dann also auch im nicht-hoheitlichen Bereich verstärkt und häufiger und gerne einsetzen. Der Personalausweis soll, der neue elektronische, wird eine Plastikkarte werden, also eine richtig feste Plastikkarte, nicht dieses Wabbelding, was wir jetzt haben. Und soll einen RFID-Chip enthalten auf ISO 14443-Basis. Nun gab es da ja zwei Optionen im Wesentlichen, wie man diesen, den Chip, das ist ja jetzt RFID, wie man den Chip da einbaut. Da wäre, ich habe vor 2 oder 3 Jahren einen Vortrag der Firma Giesecke und Devrient gehört, die freundliche Dame hatte vorgestellt, welche beiden Optionen es gibt. Man belässt das alte Format, ID2. Das ist vorteilhaft, weil es da ein sehr großes Bild gibt, was dann bei den bisherigen konventionellen Sichtkontrollen praktischer ist, wenn das Bild halt besonders groß ist, damit man es mit dem Ausweisinhaber vergleichen kann. Das hätte den Nachteil, dass man dieses Ding dann in keinen Chipkartenleser mehr stecken kann. Da muss also das Interface RFID sein, geht gar nicht anders. Die andere Alternative wäre das bekannte Kreditkartenformat ID1. Das hat dann den Nachteil, da ist das Bild so klein, macht sich dann bei Sichtkontrollen wieder schlecht, hätte aber den Vorteil, man könnte einen kontaktbehafteten Chip nehmen, den man in einen jeden beliebigen Smartcard-Leser steckt. Nun, wie wir jetzt alle wissen, ist die Wahl gefallen auf eine ID1-Karte im Kreditkartenformat mit kontaktloser Schnittstelle. Man könnte also sagen, die Kombination der Nachteile der beiden Alternativen. Immerhin, also es ist nicht völlig daneben, immerhin ermöglicht das jetzt eine sehr freiere und flexiblere Wahl des Lesegeräts. Man kann also weiterhin Lesegeräte benutzen, wie man sie schon hatte, also mit reinstecken oder noch größere Varianten mit Display und Tastatur. Es soll aber auch, ist aber auch angedacht, dass man kleinere Lesegeräte speziell für den Personalausweis herstellt, die dann halt so in USB-Stick-Form nur sind, sehr klein, mit einem Clip, wo man den Personalausweis einfach ranklippt. Das würde dann auch funktionieren, durch diese kontaktlose Schnittstelle. Und man kann da natürlich noch viel mehr machen, also an Handys mit NFC-Funktionalität, mit denen kommunizieren, wenn man will. Ist also gar nicht so schlecht, dass es kontaktbasiert ist, hat natürlich dann die bekannten, diversen und noch aufzuführenden Nachteile. Das wird wie gesagt ein technischer Vortrag, ich werde später verschiedene Begriffe einfach mal so verwenden, die aus der Spec übernommen sind. Bloß um das kurz zu verorten, die CVCA ist im Wesentlichen die Landesoberzertifizierungsautorität beim BSI angesiedelt und der Document Verifier ist, davon könnte es dann auch mehrere geben pro Land, ist in irgendeinem Trust Center, das ist in der Spezifikation nicht weiter geregelt, angesiedelt. Terminal ist immer sehr verwirrend verwendet und benutzt, denn unter Terminal stellt man sich erstmal so einen physikalischen Kasten vor, gerne auch Terminal, das Lesegerät, was man da hat, was man neben seinem Computer stehen hat. Ich werde mich hauptsächlich auf die Online-Funktionalität konzentrieren. Da würde man also denken, das Terminal wäre jetzt das Lesegerät bei sich selber. Ist nicht so. Mit Terminal ist eigentlich, wollten Sie Dienst sagen, immer wenn Sie Terminal meinen. Sie wollten Dienst meinen, immer wenn Sie Terminal sagen. Das Terminal ist also im generischen Fall der Diensteanbieter, der auch gerne auf der anderen Seite des Internets stecken kann. Das Terminal, das lokale Lesegerät, werde ich jetzt auch immer als Lesegerät bezeichnen. Im Spezialfall kann natürlich das lokale Lesegerät auch ein Terminal sein, wenn es ein Terminal-Zertifikat hat. In den ganzen Protokollbeschreibungen werden häufiger Schlüssel vorkommen. Das ist klar, SK ist der Secret Key, der geheime Schlüssel und PK der öffentliche Schlüssel des Schlüsselpaars. D kommt ab und zu mal vor, sind Domainparameter, nicht weiter wichtig. Und wenn da so eine lustige Schlangenlinie oben drüber ist, dann sind das ephemerale, also temporäre Parameter, die einfach nur bei diesem Protokolldurchlauf erzeugt werden und danach gleich wieder vergessen werden. Wenn keine Schlangenlinie oben drüber ist, sind das in der Regel langlebige Schlüssel. Oder es ist aus dem Kontext klar, dass es nur kurzlebig ist. Und KA, das Die restlichen, da steht da manchmal MAC oder so, das ist relativ klar. KA ist vielleicht nicht jedem klar. Ist Key Agreement, ist eine Schlüsselaushandlung. Also Diffie-Hellman im einfachsten Fall. Die Funktionalitäten, wie ich erwähnte, des Personalausweises sollen also weiterhin die bisher existierende Sichtprüfung enthalten, dass also ein Polizist oder sonst wer sich den Ausweis angucken kann, na, so gegen das Licht und was auch immer halten kann und sagen, ja, passt schon. Aber ergänzt eben auch um die Identitätskontrolle im nicht-hoheitlichen Bereich, das ist dann die sogenannte EID-Funktion. Das wird hauptsächlich online stattfinden, also übers Internet. Sonst macht es eigentlich nicht sehr viel Sinn, da irgendwie so ein komplexes Verfahren aufzubauen, wenn man es auch einfach bloß in die Hand nehmen könnte. Es gibt dann ein paar Sonderfunktionen, die zu dem EID mehr oder weniger zugehören. Das ist die Altersverifikation und Restricted Identification. Das wären neue Funktionen, die bisher nicht so möglich sind. Und weil unsere Bundesregierung doch gerne auf ihre diversen Strategien und Karten und Kombinationen, wir haben ja die qualifizierte elektronische Signatur auf der Signaturkarte, das Projekt hat bisher noch nicht so richtig doll abgehoben. Ich glaube, im Saal benutzt das wahrscheinlich keiner von euch. Deswegen, weil den Personalausweis nachher natürlich jeder in der Hand haben wird, ist er vorbereitet für die qualifizierte elektronische Signatur, sodass die Hoffnung ist, dass dann damit mehr Leute das benutzen werden. Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Das hat diverse Nachteile, auf die ich später vielleicht noch mal kurz eingehen werde. Die Bindung an den Ausweisinhaber beim Personalausweis klassisch im hoheitlichen Bereich ist halt einfach durch draufgucken, stimmt das Bild? Oder neuerdings auf dem Personalausweis können optional Fingerabdrücke gespeichert werden, verpflichtend auf jeden Fall das Gesichtsbild. Man kann dann also auch biometrische Vergleiche durchführen im hoheitlichen Bereich. Die Biometrie hat dann keine Verbindung zum nicht-hoheitlichen Bereich. Also das wird im nicht-hoheitlichen Bereich nicht funktionieren bei irgendwie Hotels oder so. Stattdessen ist die Inhaberbindung im nicht-hoheitlichen Bereich ausschließlich durch die PIN, die persönliche Geheimnummer, die man hoffentlich auch niemandem weiterverrät, gewährleistet. Während im hoheitlichen Bereich wäre das mit der PIN jetzt so ein bisschen doof, wenn der Polizist sagt, ja, weisen Sie sich mal bitte aus und du willst ihn einfach deine PIN nicht eingeben und er kann dann den Ausweis nicht lesen. Das wäre jetzt eher doof. Deswegen, ein Polizist mit seinem Polizistenlesegerät kann auch ohne die PIN den Ausweis lesen. Der elektronische Identitätsnachweis, EID, das ist also die Hauptfunktion, auf die ich mich konzentrieren werde, ist zusätzlich zu der bisherigen Passfunktion auf dem Ausweis oder auf dem Ausweis wird zusätzlich zu dem elektronischen Identitätsnachweis eine Passfunktion sein, die mehr oder weniger funktioniert wie der jetzt bekannte elektronische Reisepass. Hat auch die gleichen Datengruppen und den ganzen Kram. Im elektronischen Identitätsnachweis werden andere und mehr Daten gespeichert, zum Beispiel die Wohnadresse, die ja im Pass nicht abgespeichert ist. Da gibt es also mehrere Felder, Name, Vorname und so weiter, die alle einzeln freigegeben werden können. Wenn ich also meinen Personalausweis im Internet benutze mit Amazon oder sonst wem, kann ich einzeln freigeben, welche Daten ich meinem Gegenüber mitteilen möchte. Und der Dienst, der ein Anbieterzertifikat, ein Dienstzertifikat haben muss, muss für diese Felder auch freigeschaltet werden. Da wird es dann ein Bundesverwaltungsamt geben, was dann irgendwie über einen etwas komplizierteren Ablauf und mit Datenschutzbeauftragten und allem Trara-Trari festlegt und bestimmt, welche Felder ein bestimmter Diensteanbieter auslesen können darf. Und der muss das dann auch begründen und dann muss der Datenschutzbeauftragte benannt werden, der dafür sorgt, dass die in dem Unternehmen nicht missbräuchlich weiterverwendet werden und so weiter. Und das wird in das Zertifikat reingeschrieben und da steht dann halt drin, Amazon hat wahrscheinlich ein berechtigtes Interesse, den Namen, den Vornamen und eine Lieferadresse zu kennen. Aber Amazon wird im allgemeinen Fall nicht am Geburtsdatum zum Beispiel interessiert sein und aus Gründen der Datensparsamkeit wird man ihnen das hoffentlich nicht aushändigen wollen. Der Ausweis auf der anderen Seite enthält ein Chip-Authentication-Zertifikat, mit dem sich der Ausweis dem Dienstanbieter gegenüber authentisiert, sodass es eine gegenseitige Authentisierung gibt. Und sowohl der Ausweis den Dienst überprüft hat, als auch der Dienst den Ausweis. Das verhindert, dass so Dinge passieren, wie man sie jetzt bei SSL gerne hat, wenn der Benutzer eine Zertifikatswarnung kriegt und naja, mach mal, anklickt. Das wird halt beim Personalausweis nicht gehen, weil das Zertifikat vom Ausweis überprüft wird. Die Datenfreigabe muss der Benutzer allerdings trotzdem mit seiner PIN autorisieren. und hat dabei oder soll dabei dann auch die Möglichkeit erhalten, zum einen die Liste einzusehen mit den Datenfeldern, die der Dienst auslesen darf. Und dann ist da der Datenschutzbeauftragte benannt und eine Telefonnummer und so ein Kram. Und das wird dann hoffentlich in der GUI so gelöst sein, dass es da so Checkboxen gibt. Und der Benutzer kann dann einzelne Checkkreuze aus den Checkboxen entfernen und dann, wenn er will, weniger Daten freigeben, als angefragt werden, was in der Praxis wahrscheinlich einfach vollständig unmöglich sein wird, da durch das Bundesverwaltungsamt ja hoffentlich schon klargestellt ist, dass die Daten, die der Dienstinhaber auslesen darf, das minimal Mögliche ist, was er braucht, um seine Funktionalität zu erfüllen. Und wenn ich ihm dann einfach noch ein Feld wegnehme, dann wird er mir einfach sagen, nö, mache ich mit dir, rede ich nicht mehr, du gibst mir nicht die Daten, die ich brauche. Besonderheit, was jetzt eines der schönen Features ist, wo man auch nachgedacht hat und an Datensparsamkeit weitergedacht hat, ist, dass die Datenfelder im EID-Bereich nicht signiert sind. Im Pass, also in der Passanwendung, sind sie weiterhin signiert, so wie das früher und schon immer und aktuell so ist. In der EID-Anwendung sind sie nicht signiert. Das ist natürlich gut, weil es den Wert der Daten für den Adresshandel reduziert. Also wenn ich als Diensteanbieter, das muss jetzt nicht Amazon sein, das kann auch, keine Ahnung, Fahrradshop Bayern, was weiß ich, oder Berlin oder sonst wer sein, also irgendein kleiner Laden sein, der von mir jetzt gerne Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer haben möchte. Nee, Telefonnummer steht nicht drin. Name, Vorname, Adresse haben möchte. Und wenn er die signiert kriegen würde, dann hätte er signierte Daten mit meiner Adresse, die mutmaßlich im Adressdatenhandel wahrscheinlich mehr einbringen, als er an mir verdient hat. Also würde sie wahrscheinlich gerne weiterverkaufen. Denn für Adresshändler, die haben natürlich gerne Datensätze, die wirklich beglaubigt und echt sind. Und die würden wahrscheinlich für eine Adresse, die von der Bundesregierung Deutschland unterschrieben ist, mit garantiert echten Daten mehr bezahlen. Wenn du einen Beamten im Bürgeramt findest, der das für dich macht, ja. Ja. Das kannst du mit dem. Das kannst du ja mit dem.
Das muss nicht echt sein, aber sie werden auf dem Bürgeramt eingetragen. Das heißt, de facto sind sie echt.
Ja, ja, aber du kannst es einer dritten Partei nicht beweisen. Es ist keine Signatur drunter. Die Daten sind implizit authentisiert, da sie durch diesen verschlüsselten Kanal kommen. Und du kannst einer dritten Partei nicht beweisen, dass die Daten jetzt wirklich von da kommen. Du hättest sie ja auch ausdenken können und dann nachträglich irgendwie einen verschlüsselten Kanal rumbasteln können. Also die Authentizität ist implizit gesichert, nicht explizit durch eine Signatur. Im Bürgeramt können die Daten geändert werden, also das Bürgeramt darf auf die EID-Anwendung zugreifen. Die haben dann spezielle Berechtigungszertifikate, wo das passende Bit gesetzt ist, es darf schreiben. Und das Bürgeramt kann die EID-Funktionen auch generell aktivieren oder deaktivieren. Das klingt jetzt etwas toller, als es ist. In Wirklichkeit sperren oder entsperren die einfach bloß die PIN. Das heißt also, die EID-Anwendung und die Daten sind weiterhin drauf. Man kann bloß nicht mehr mit der PIN drauf zugreifen. Und wie ich vorhin gesagt habe, die PIN ist wichtig, wenn ich es im nicht-hoheitlichen Bereich über das Internet verwende. Ein Polizist mit seinem Polizistenlesegerät darf natürlich weiterhin auf die EID-Anwendung zugreifen, weil er die PIN ja nicht braucht. Der Polizist kriegt dieselben Daten und andere Daten. Also er kriegt auch noch die Passanwendung. Und
ich meine nur bei der Adresse, die Adresse ist identisch.
Ja, das ist, genau, das sind einfach die Datenfelder, die in der... Ach, ich Verzeihung, die Frage war... Verzeihung, die Frage war, ob der Polizist die gleichen Daten, vor allen Dingen auch die gleiche Adresse zum Beispiel, kriegt. Dieselben Daten kriegt wie der Online-Händler, das ist tatsächlich korrekt. Denn in der EID-Anwendung ist halt einfach nur dieser eine Satz von Daten, diese Datenfelder. Ich habe jetzt mal ein paar der Datengruppen rausgesucht, damit man sich mal kurz angucken kann, was da so alles drinstehen wird. Ist durchaus ein bisschen mehr als im Pass. Da steht, ich glaube, Geburtsort und sowas steht da gar nicht drin. Und auf jeden Fall steht der Wohnort nicht im Pass. Das wäre albern, wenn man den dauernd ändern muss. Im Personalausweis ändern reicht schon. Da hinten ist eine Frage. Ich könnte sie auch wiederholen, wenn sie kurz ist.
Ja,
Warum musst du doch da hinten sitzen?
Ja? Ja. Ja, in dem Augenblick, wo diese EID-Funktion gesperrt ist, das heißt, die PIN deaktiviert ist, ist das denn bei öffentlicher Stelle nachgehalten, dass diese Funktion deaktiviert ist? Und was ist würde, das? Ob das dort nachgehalten oder vermerkt ist, dass diese Funktion deaktiviert ist? Die Frage wäre, was passiert, wenn parallel dazu eine Transaktion mit dieser Karte durchgeführt wird? Könnte man nachweisen, dass man diese Funktion deaktivieren lassen hat und sich damit sozusagen schützen könnte?
Keine Ahnung, das ist ein Verwaltungskram. Ich bin Techniker.
Okay.
Es gibt da dieses Grobkonzept zum elektronischen Personalausweis, veröffentlicht Juli 2008 oder geleakt oder was auch immer. Das findest du auf der CCC-Webseite. Es sind so, ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, eine ganze Menge waren es. Da steht sowas drin, da sind also genaue Abläufe für alle Vorgänge, das sind 116 Seiten, da sind alle Abläufe für alle Vorgänge mit genauen was, wann, wie. Da stehen zwar viele Fantasiesachen drin, also was sie alles gerne hätten, sowas wie Auto damit starten und sowas, alles niemals passieren wird. Aber da wird sicherlich hoffentlich auch drinstehen, ob das Deaktivieren der EID-Funktion vermerkt wird.
Okay, danke.
So, weiter im Text. Wohnort und so weiter. Eine weitere der Funktionen, die jetzt nicht direkt, also zwar schon in die EID-Anwendung passt, aber nicht einfach nur Auslesen von Daten, ist die Altersverifikation. Es ist wieder datensparsam implementiert, sehr angenehm. Der Dienst kann, wenn er sich mit dem Personalausweis verbindet, ein Datum übergeben. Und der Personalausweis antwortet dann zurück, ob das Geburtsdatum nach diesem Datum liegt oder halt gleich oder davor. Das ist einfach eine binäre Antwort und man kann es auch bloß einmal pro PIN-Eingabe machen. Das heißt, der Dienst kann dann auch nicht anfangen, eine binäre Suche durchzuführen. Oder es würde dem Benutzer hoffentlich nach den ersten 5 PIN-Eingaben auffallen. Die halt ganz einfach nützlich und hilfreich ist, um die Altersverifikation sehr datensparsam durchzuführen, ohne dass das Geburtsdatum herausgegeben werden muss. Ähnlich in Bezug auf die Datensparsamkeit und Sonderfunktionen ausgeführt ist die Restricted Identification. Das ist eine The Technology formerly known as Sektoridentifikation. Ich weiß nicht, die Worte kommen ab und zu mal und in verschiedenen Kontexten und manchmal gleichzeitig vor. Also ein Anbieter ist gleichzeitig ein Sektor, kann aber gegebenenfalls auch mehrere Sektoren sein. Ein Sektor ist einfach ein Anbieter. Also Amazon ist ein Sektor, wahrscheinlich. Und der Personalausweis kann ein Pseudonym generieren, was nur für diesen Sektor und diesen Ausweis gilt. Es gibt da noch Protokolle, um das wenn Amazon einen neuen Schlüssel kriegt, das zu transferieren, aber normalerweise ist es wirklich so, dass das Pseudonym, das dabei generiert wird, für diesen Ausweis und diesen Anbieter, für dieses Paar spezifisch ist und es vor allen Dingen keine Möglichkeit gibt, die Pseudonyme aus einem Sektor in einen anderen Sektor mitzunehmen. Dass also Amazon und eBay nicht zusammenarbeiten können, um festzustellen, welche Kunden sie gemeinsam haben. Der Sinn dieses Pseudonyms, der halt wirklich Pseudonym ist und nicht unbedingt mit dem Namen verknüpft sein muss zum Beispiel, ist einfach, wie man das jetzt auch bei Webseiten hat, Besucher wiedererkennen. Den Besucher hatten wir schon mal, ohne dass man identifizieren kann, welcher Besucher das ist. Ich weiß bloß, ich hatte ihn schon mal gesehen. Mikro oder kurz?
Ja, wenn diese Funktion irgendeinen Sinn machen soll,
dann Mikro.
Wenn diese Funktion irgendeinen Sinn machen soll, dann darf niemals das Pseudonym und der Klarname gleichzeitig angefordert werden von irgendjemandem.
Kann ja durchaus sein, dass.
Mikro. Weißt du. Hallo?
Ja, da hinten.
Weißt du, welches kryptografische Primitiv dafür verwendet wird? Für das und für die Altersverifikation auch?
Altersverifikation ist nicht kryptografisch.
Na, ist nur größer Teil. Sicherlich irgendwie kryptografisch. Oder sagt er einfach nur per Policy größer als.
Ich komme gleich auf. Also da, du siehst da ist so ein zweiter Teil, der wird okay. Mehr Formelzeichen sein. Aber Altersverifikation ist ganz einfach, kommt eine Antwort zurück, ja oder nein. Und die ist halt genauso implizit gesichert wie die gesamten anderen Daten, Name, Vorname und so weiter. Und um das zu beantworten, ja, es ist durchaus gering sinnvoll, also durchaus sinnvoll, Name und Pseudonym gleichzeitig anzufordern, dann hat man das halt miteinander verbunden, aber muss es nicht mal nochmal übertragen zum Beispiel. Oder man kann andere Daten anfordern, also den Namen freiwillig eingeben lassen, ohne Bestätigung durch den Personalausweis, dann hat man halt nur diesen Benutzer mit seinem Nickname zum Beispiel. Da weiß man nicht, ob der stimmt. Aber es ist halt einfach bloß ein lesbarer oder ein menschenlesbarer Bezeichner. Ja.
Eine Frage mal, die Daten, wie zum Beispiel der Wohnort, können die auf dem Ausweis mehrfach hinterlegt sein, wenn ich jetzt zwei Adressen habe oder drei, sodass ich dann mal wahlweise meinen Hauptwohnsitz senden kann und mal wahlweise meinen Nebenwohnsitz?
Nein, es sind wirklich Datengruppen, wie beim Pass, da steht nur ein Datum drin. Es gab da noch irgendwie Auxiliary oder irgendwie sonstige Daten, also es gibt wahrscheinlich noch so ein Kommentarfeld oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Wofür das verwendet werden soll. Also nein, es gibt nur einen Wohnort und es gibt nur eine Adresse.
Wollen wir vielleicht später mal? Oder?
Ach, wir haben noch einmal ein bisschen Zeit. Da hinten ist noch, aber schnell.
Meine Frage wäre, kann ich als Sektor, also als Anbieter, wenn ich einen Dienst anonym, pseudonym zur Verfügung stelle, kann ich später, wenn der Dienst missbräuchlich verwendet wird, dann hier unten. Wenn der Dienst dann missbräuchlich verwendet wird durch den Ausweisinhaber, kann ich dann, indem ich zum Beispiel dem BSI das Pseudonym melde, die Strafverfolgung anstoßen lassen? Durch die Behörde eben?
Also vorgesehen ist das, glaube ich, also es ist in der im Grobkonzept, glaube ich, nicht vorgesehen. Ich überlege gerade, ob es mathematisch möglich ist.
Also wichtig wäre halt, dass man auf dem Pseudonym zurückschließen kann, auf den Ausweisinhaber.
Begrenzt. Also ich denke, da ist eine datenschutzrechtliche Barriere zwischen. Ich werde an derselben Stelle danach kurz auf die Revocation eingehen. Man kann das Pseudonym zumindest für manche Sektor-Identifier berechnen. Der Staat, also das BSI oder wer auch immer, kann das berechnen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob an der Stelle noch der Ausweisinhaber damit verknüpft ist. Ich werde dir gleich nachher die Revocation erklären. Da kommt das drin vor.
Okay, danke.
Naja, PIN, also wie gesagt, es gibt eine PIN da drauf. Ich hoffe, das wird sich klären gleich, oder was auch immer. Also es gibt, wie gesagt, eine PIN da drauf, die kann man ändern, aktiviert oder deaktiviert auf dem Bürgeramt. Auf dem Bürgeramt kann man die PIN auch ändern. Die haben also ein spezielles Zertifikat, wo dann gesetzt draufsteht, der darf die PIN ändern, auch ohne die alte PIN eingeben zu müssen. Es gibt dann noch so ein paar Missbrauchsschütze, also wenn ich mit einem Personalausweis über Funk rede, das ist ja gerade das große Problem, ist ja Funk, dann kann ich nicht einfach alle PINs durch, also alle PIN, die PIN hat einen Fehlbedienungszähler und ich kann nicht einfach alle Fehlbedienungen verbrauchen und dann den Ausweis quasi unnutz lassen, sondern vor dem letzten Fehlversuch muss ich nochmal die CAN, die glaube ich auf der nächsten Seite hoffentlich erklärt wird, später erklärt wird, ich werde kurz noch später noch darauf eingehen, was das für Worte sind, CAN und PIN, kommen gleich, Entschuldigung. Ich kann also die CAN eingeben, die auf der Karte aufgedruckt, muss also die CAN eingeben, die auf der Karte aufgedruckt ist, bevor ich den letzten PIN-Fehlversuch verbrauche. Und dann gibt es natürlich zu jeder eine PIN, eine PUC. Mit der PUC kann ich einen Fehlbedienungsfehler wieder zurücksetzen, aber die PIN nicht ändern. Großes Sicherheitsfeature. Ja, jetzt kommen wir also wirklich mal endlich mal zu den Protokollen. Wir haben hier unsere Mitspieler, der Personalausweis, ein Computer mit einem zum Beispiel über USB angeschlossenen Reader, das große böse Internet und einen Dienstanbieter, der sonst wo sitzt, der im Sonderfall auch im PC oder sogar im Reader sitzen kann. Die ist also, das schrumpft dann einfach weiter zusammen. Zwischen Personalausweis und Computer wird PACE gesprochen, darauf gehe ich gleich ein, das ist also das neue tolle Protokoll. Zwischen PC und Dienstanbieter wird zunächst einmal wahrscheinlich SSL zum Beispiel gesprochen, also für diese Strecke. Und im Laufe der Authentisierung authentisiert sich der Personalausweis und der Dienstanbieter gegenseitig, Terminal und Chip Authentication. Dann wird ein neuer sicherer Kanal aufgebaut, der dann wirklich vom Personalausweis zum Dienstanbieter läuft, sodass der PC und jegliche trojanische Pferde und sonst wer auf dem PC nicht mehr mitlesen können. Das sind also wirklich sichere Kanäle nach Secure Messaging mit ISO, hast du nicht gesehen und so weiter. Jetzt kommen die Worte. Also das neue große und tolle Protokoll ist PACE, Password Authenticated Connection Establishment. Das ist einfach nur ein Protokoll, das Schlüssel für die Secure Messaging generiert. Zwischen Lesegerät und Karte oder zumindest zwischen dem Personalausweis und wo auch immer die PIN eingegeben wurde. Also der PES-Kanal endet dort, wo die PIN eingegeben wird. Wenn man also ein Lesegerät hat, wo man die PIN am Lesegerät eingibt, dann wird sie vielleicht, dann wird sie hoffentlich in dem Lesegerät enden. Dann muss man halt von dem Lesegerät zu sonst wo nochmal einen sicheren Kanal aufbauen. Dann braucht man aber auch ein Lesegerät, was PES kann, was zurzeit noch nicht existiert und alles furchtbar umständlich und teuer werden wird. Das ist ein Problem, was wir haben werden, wenn es um die qualifizierte elektronische Signatur geht, weil wir ja ein tolles Lesegerät brauchen, was PIN-Eingabe und Display hat. Das gibt es ja jetzt schon, Klasse 3 Lesegeräte, wo man eine Karte reinsteckt und dann die PIN und auf dem Display. Aber ein Klasse 3 Lesegerät, zumindest wie man es jetzt kaufen kann, wird sicherlich nicht PES können und diese gesamten Protokolle. Das bedeutet also, um qualifizierte elektronische Signaturen leisten zu können, brauche ich ein besonders qualifiziertes und tolles Lesegerät, was dann wiederum kosten wird, wahrscheinlich sowas wie 150 oder 200 Euro oder so. Ich gehe also daher stark davon aus, dass niemand das jemals benutzen wird. Der andere Punkt ist da, wie wir gleich sehen werden, bevor irgendwas passiert, muss sich der Dienst authentisieren mit seinem Terminal-Zertifikat, mit seinem Dienstezertifikat. Das gilt natürlich auch, wenn das Lesegerät eine Signatur machen will. Das heißt also, mein Lesegerät, was ich zu Hause habe für die Signatur, braucht ein Terminal-Zertifikat. Nun ist es bei den Terminal-Zertifikaten, die beispielsweise im Bürgeramt oder bei der Polizei eingesetzt werden, so, dass aus Diebstahlsangstgründen das Lebensdatum, die Lebensdauer des Zertifikats sehr kurz ist, 1 oder 3 Tage oder so. Das ist natürlich jetzt bei dem Zertifikat in meinem Signaturgerät eher unpraktisch. Da wird es dann also wahrscheinlich Bauartzertifikate geben mit einer Lebensdauer von sowas wie 3 oder 5 Jahren, die man halt ab und zu mal updaten muss, aber nicht dauernd. Also PES ist entwickelt vom BSI, alles furchtbar neu und neu entwickelt und extra Eigenentwicklung, weil, wie ich auf der nächsten Folie hoffentlich habe, die bisher existierenden Protokolle nicht alle Features haben, die man gerne haben möchte. Es setzt Schlüssel auf, die stark sind, starke Schlüssel, wobei die Stärke der Schlüssel unabhängig von der Stärke des Geheimnisses ist. Das ist also bei dem jetzt eingesetzten Pass nicht so. Bei Basic Access Control im Pass ist die Stärke des Sitzungsschlüssels abhängig von der Stärke des Geheimnisses, was durchaus einigen Ländern auf den Fuß gefallen ist, weil ihre Geheimnisse, die MRZ, nicht besonders stark waren. Dieses Problem werden wir dann also mit dem Personalausweis nicht haben, zumindest in der EID-Anwendung. Bug gibt es weiterhin oder ist zumindest weiterhin spezifiziert. Mir wurde aber gesagt, also es steht zwar in der Spezifikation drin, aber wird keiner benutzen oder wird nicht drin sein. Die möglichen Geheimnisse, die hierbei verwendet werden können, ist also die persönliche Identifikationsnummer, die ich angesprochen habe, die dem Ausweisinhaber nur persönlich bekannt sein sollte und nicht auf den Ausweis geschrieben oder auf einen Zettel neben dem Ausweis. Die Kartennummer, die kann, Card Access Number, die auf dem Ausweis aufgedruckt sein wird, die allerdings logischerweise dann nicht zum Freigeben von Daten verwendet werden kann, sondern nur für PSX. Explizit nur für PES zum Aufbau der sicheren Verbindung. Ist also die Emulation von Karte einstecken, ist halt kann lesen, kann eingeben. Dann gibt es weiterhin die MRZ, die Machine Readable Zone, oder zumindest eine Spezifikation. Damit darf man aber auch die EID-Anwendung nicht auslösen, aus den gleichen Gründen. Und es gibt noch die PUC, das ist dann ein längeres geheimes Passwort, was nur dem Karteninhaber bekannt ist, was nur dem Fehlbedienungsfehler zurücksetzt. Diese 4 Geheimnisse kann man in PES verwenden. Man sagt halt vorher an, welches der Geheimnisse man verwenden will und führt dann PES aus. PES ist deshalb eine Eigen- und Neu- und Sonderentwicklung, weil es nicht nur mit klassischen Diffie-Hellman, sondern auch mit elliptischen Kurven eingesetzt werden kann. Unser BSI mag ja elliptische Kurven sehr und sonst keiner. Also eine Eigenentwicklung des BSI. Zum einen, damit es elliptische Kurven unterstützt und zum anderen, um patentfrei zu sein. Es gibt zwar bereits andere Protokolle, die ähnliche Aufgaben erfüllen, also aus einem schwachen Geheimnis einen starken Sitzungsschlüssel zu erstellen. Eke, Speke, hast du nicht gesehen. Die sind aber eigentlich alle patentiert und PES ist extra entwickelt worden, um patentfrei zu sein und wird vom BSI auch nicht patentiert werden. Und im Gegensatz zu vielen anderen Protokollen gibt es für PES einen formalen Sicherheitsbeweis, der vom BSI vorgestellt wurde, auf einer Konferenz dieses Jahr. Ja, das ist das PES-Protokoll, das wird auch die vollste Folie sein. Unsere Mitspieler sind die Karte und das Lesegerät. die beide ein geteiltes Geheimnis haben. Das Geheimnis ist, wie gesagt, der PIN oder die CAN oder sonst wer. Und der große eigentliche hauptsächliche Trick bei PES ist, dass wir nicht das Geheimnis übertragen, das Geheimnis geht niemals über die Luft, sondern wir uns eine Zufallszahl ausdenken und mit dieser Zufallszahl als Schlüssel, mit dem Geheimnis als Schlüssel die Zufallszahl verschlüsseln. Dann die verschlüsselte Zufallszahl übermitteln, auf der anderen Seite mit dem Schlüssel wieder entschlüsseln. Und wenn beide das gleiche Geheimnis benutzt haben, kommt da halt die Zufallszahl raus, die auf der anderen Seite generiert wurde. Und wenn einer von beiden nicht das gleiche Geheimnis oder wenn die Geheimnisse unterschiedlich sind, dann kommt da halt nicht das richtige Ergebnis raus. Der Rest ist halt weniger wichtig für diese oder für euer Verständnis. Es geht halt darum, also das, die Zufallszahl muss noch irgendwie abgebildet werden, damit der richtige ECC-Parameter oder andere Diffie-Hellman-Parameter rauskommen. Dann werden Sitzungsschlüssel generiert, die Sitzungsschlüsselpaare generiert, die ausgetauscht werden, die Schlüsselpaare werden ausgetauscht und dann einfach ein Key-Agreement, also Diffie-Hellman, auf beiden Seiten ausgeführt, sodass beide hoffentlich den gleichen Schlüssel generiert haben, der halt nur genau dann gleich ist, wenn vorher das Geheimnis gleich war, aber nicht mehr von der Stärke des Geheimnisses abhängt. Und dann einfach noch einmal ein MAC mit einem von diesem Schlüssel abgeleiteten Schlüssel gemacht, Message Authentication Code und Token übertragen, um nochmal explizit zu garantieren, dass auf der anderen Seite jeweils das Geheimnis verfügbar war. Dabei fallen dann Schlüssel raus, also K bzw. davon abgeleitet K MAC und K ENG für die Verschlüsselung. Und dann machen wir einen einfachen ISO 7816 Secure Messaging Kanal auf und übertragen alle Daten in diesen sicheren Kanal. Danach erfolgt eigentlich immer Terminal Authentication und Chip Authentication. Ohne das funktioniert der Rest nicht. Dabei werden Personalausweis und Dienst sich gegenseitig authentisieren. Wie das bei gutem Protokolldesign üblich ist, wird sich zuerst die stärkere Partei authentisieren und dann erst die schwächere Partei. Die stärkere Partei ist in diesem Fall der Dienst. Also muss zuerst der Dienst über Terminal Authentication mit seinem eigenen Anbieterzertifikat sich dem Personalausweis gegenüber ausweisen. In diesem Zertifikat steht also der Terminal-Typ drin. Das kann also einmal ein hoheitliches Terminal sein, was noch Sonderfunktionen hat oder halt ein nicht hoheitliches Terminal, halt Amazon und so weiter. Denn wie gesagt, das Terminal-Zertifikat liegt beim Anbieter. Das Terminal-Zertifikat und der Schlüssel dazu liegen beim Anbieter. Wenn man es online verwendet, wird halt das Zertifikat an den lokalen Leser übertragen. Der überträgt es an den Personalausweis. Dann wird die Terminal Authentication durchgeführt, so wie ich sie gleich erklären werde, wobei der geheime Schlüssel den Anbieter natürlich nie verlässt. Wird halt also immer, wenn ich jetzt gleich schreibe, dass der Personalausweis mit dem Terminal redet, wird halt gegebenenfalls noch das Internet dazwischen sein mit einer PES-Verbindung zum PC und einer SSL-Verbindung zu Amazon. Besondere Features gibt es noch, also der Personalausweis muss ja intern einen Vertrauensanker und eine Uhrzeit haben, also einen Vertrauensanker mit welche Terminal-Zertifikate akzeptiere ich überhaupt. Und eine Uhrzeit, um feststellen zu können, ob das Zertifikat schon abgelaufen ist. Natürlich hat der Ausweis keine Batterie, also kann die Uhr nicht einfach selbstständig weiterlaufen, sondern sie wird nur angenähert, wird das Datum, das gültig Abdatum des letzten als gültig akzeptierten Zertifikats eingetragen. Das ist dann das aktuelle Datum, so Pi mal Daumen. Das wird dann gegebenenfalls aktualisiert, wenn ein neues Zertifikat präsentiert wird, wenn ich also es an der Grenze oder auf dem Amt benutze, dann wird gegebenenfalls das Datum und gegebenenfalls der Vertrauensanker aktualisiert auf die jeweils neuesten. Denn Zertifikate tauscht man natürlich regelmäßig aus, falls sie jemand brechen sollte, böse Leute. Der Personalausweis seinerseits authentisiert sich dann dem Terminal gegenüber mit der Chip Authentication. Und hier haben wir ein großes, unglaublich spaßiges Feature, das uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird. Der Chip Authentication Schlüssel ist nicht für jeden Personalausweis eindeutig. Stattdessen, aus Gründen der Datensparsamkeit, teilen sich mehrere Personalausweise den gleichen Chip-Authentication-Schlüssel. Das ist einerseits gut, denn wie ich sagte, man kann ja Felder selektiv freigeben. Und wenn ich jetzt nur freigeben möchte, dass ich Berliner bin, weil ich, keine Ahnung, Sonderfeature der Berliner Zeitung benutzen möchte, dann möchte ich natürlich nicht, dass die Berliner Zeitung meinen Personalausweis eindeutig identifizieren kann oder pseudonym identifizieren kann, dass es immer wieder der gleiche ist. Na gut, in dem Fall vielleicht schon. Also wenn ich ein einzelnes Feld freigebe, dann möchte ich nicht, dass noch mehr über diesen Personalausweis in Erfahrung gebracht werden kann, als dass halt dieses eine Feld, was ich freigegeben habe. Deswegen haben mehrere Personalausweise den gleichen Schlüssel, damit ich sie nicht unterscheiden kann, eine Chip Authentication. Was ein Feature ist, was ansonsten in keinem Kartensystem im Wesentlichen zu finden ist, dass man also einen privaten Schlüssel zwischen mehreren Karten teilt. Deswegen, wie viele teilen das? Das ist eine gute Frage, das ist nicht spezifiziert. Mir wurde... Na, das wäre dann schon wieder ein Datum, was man daraus ziehen könnte. Na, was wohl so ungefähr sein wird, ist, dass sie die Schlüssel so ungefähr viermal im Jahr tauschen. Also einfach 3 Monate den gleichen Schlüssel verwenden, zum Beispiel bei der Herstellung. Dann ist er so ein bisschen mit dem Ausstellungsdatum korreliert. Und es gibt dann halt, wenn man mal kurz durchrechnet, 10 Jahre Gültigkeit, 4 Schlüssel pro Jahr sind 40 Schlüssel, 80 Millionen Personalausweise sind dann also 2 Millionen Ausweise, die den gleichen Schlüssel haben. Ist also als Anonymity Set gut groß. Ausreichend groß. Während dieses TACA-Vorgangs werden neue Sitzungsschlüssel generiert, wie ich es vorhin kurz andeutete, sodass nach TACA der lokale PC nicht mehr mitlesen kann. Danach ist der sichere Kanal wirklich Ende zu Ende von Dienst zu Personalausweis. Das Terminal Authentication Protokoll ist relativ Standard, so wie man sich das vorstellt. Die Karte sucht sich eine Zufallszahl aus, überträgt die Zufallszahl an das Terminal. Und das Terminal signiert die Zufallszahl mit seinem privaten Schlüssel. Die Karte überprüft dann, ob die Signatur stimmt. Da werden noch ein paar mehr Parameter ausgetauscht, die dann an anderer Stelle wichtig werden, die ich aber nicht unbedingt beschreiben muss. Das CA-Protokoll ist fast so ähnlich. Da werden wieder mal ein paar Der Personalausweis hat das Schlüsselpaar, das ich vorhin erwähnte, das CA-Schlüsselpaar, SK-PSCC und PK-PSCC. Und sie machen dann gegenseitig einen Diffie-Hellman-Schritt mit dem Schlüssel, der vorhin ausgetauscht wurde, den ich also hier nicht extra erwähnt hatte, das Ephemeral-Schlüsselpaar, was hier generiert wird, was auf der Terminal-Seite liegt, wird dann hier in einem Key-Agreement-Schritt benutzt, um die neuen Sitzungsschlüssel auszutauschen, mit denen dann anschließend die Sitzung verschlüsselt wird. Ist dann implizit korrekt, weil der öffentliche Schlüssel, der hier verwendet wird, durch die Bundesregierung indirekt signiert ist. Also da kommt dann halt die CVCA, signiert einen DV, signiert dieses Zertifikat, diesen Schlüssel. Das Terminal kann überprüfen, dass dieser Schlüssel korrekt ist, der hier reingeht auf dieser Seite beim Terminal. Und der Personalausweis hat andererseits vorher schon überprüft, dass der öffentliche Schlüssel, der Ephemeralschlüssel, den es hier gekriegt hat, korrekt ist. Die Terminal Authentication findet zuerst statt. Das heißt also, beide Seiten wissen, dass die Parameter, die in diesen Key Agreement-Schritt reingehen, korrekt sind oder mutmaßlich korrekt sind. Und dann muss bloß noch der Personalausweis beweisen, dass er wirklich über den privaten Schlüssel verfügt. Das macht er, indem er dieses Key Agreement durchführt und anschließend die Sitzungsschlüssel durch die dabei generierten Schlüssel ersetzt werden. Und dann nochmal ein explizites Authentisierungstoken, um zu gucken, ob es wirklich geklappt hat. Danach haben wir neue Sitzungsschlüssel, sowohl für Verschlüsselung als auch für Übertragungssicherung, für Message Authentication. Und alle Daten, die nachher übertragen werden, sind implizit, indirekt durch dieses Schlüsselpaar signiert, ohne explizit signiert zu sein. Ja, die Restricted Identification, die ich erwähnte, ist eigentlich bloß einmal Key Agreement, einmal Diffie-Hellman. Gibt es wiederum ein privates Schlüsselpaar auf dem Personalausweis. Das ist diesmal Personalausweis eindeutig. Das muss also wirklich jeder Personalausweis einzeln haben. Und es gibt auf der Terminalseite ein Schlüsselpaar mit dem Sektorschlüssel. Der kann also gegebenenfalls zwischen mehreren Terminals geteilt sein, wenn es denn sein muss. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Es ist im Prinzip, ist auf jeden Fall im Terminal-Zertifikat steckt der Sektorschlüssel nochmal extra drin. Und mit diesem Sektorschlüssel und dem Restricted Identification Schlüssel wird dann wieder dieses Key Agreement durchgeführt, wie wir es eben schon kurz hatten. Aber diesmal wird ein Hash drüber gebildet und diesmal wird es nur auf der Personalausweisseite gemacht. Und der Personalausweis überträgt dann einfach den Identifier, den er generiert hat, in dem implizit gesicherten, sicheren Kanal. Das heißt also, wenn der Personalausweis liegen würde, dann könnte der auch was anderes senden. Aber da wir also unsere Personalausweise von der Bundesregierung kriegen und alle mit gültigem CA-Zertifikat ausgestattet sind, wird der Personalausweis an dieser Stelle nicht lügen. Und hoffentlich nicht lügen. Und so kann sich der Dienst sicher sein, dass der gleiche Personalausweis auch für den gleichen Sektor immer den gleichen Identifier generiert. Ja, das ist schön. Das kann man dann gleich weiterverwenden, dachten Sie sich, indem man das für Revocation benutzt. Wenn ich also meinen Personalausweis als verloren oder gestohlen oder was auch immer melde, dann muss der irgendwie geblacklistet werden. Das geht natürlich nicht über das Chip Authentication Zertifikat. Das hatten wir ja gesagt, 2 Millionen Ausweise haben die gleiche Chip Authentication, sondern über die Restricted Identification, weil das wirklich Personalausweis eindeutig ist. Dazu wird über einen sehr komplexen Vorgang, den ich nicht erläutern werde, der auf der nächsten Folie nur zur Information halber abgebildet ist und einfach nur aus der technischen Richtlinie kopiert ist, eine schwarze Liste erstellt, die für jeden Sektor erstellt werden muss, weil ja jeder Sektor seine eigene Identifier kriegt. Das heißt also, die CVCA über den Document Verifier, also die zu sperrenden Personalausweise gehen bei der CVCA rein, dann wird das da, naja, die zu sperrenden Personalausweise. gehen durch die CVCA, dann über den Document Verifier zu den einzelnen Sektoren, also es sind jetzt hier 3 Sektorschlüssel. Und wer das nachher nachverfolgt, wird sehen, dass wenn man das irgendwie ineinander schachtelt und danach die Diffie-Hellman-Schritte quasi wie beim Ausmultiplizieren auflöst, dass auf dieser Strecke der gleiche Identifier rauskommt, der auf dieser Strecke rauskommt. Das ist also das, was ich vorhin hatte, das ist Restricted Identification mit dem privaten Schlüssel im Personalausweis und dem öffentlichen Schlüssel im Sektor. Und dann gibt es zu dem öffentlichen Schlüssel manchmal noch einen privaten Schlüssel, der dann halt über diesen Weg mit dem öffentlichen Schlüssel des Personalausweises verkorreliert wird. Also, privater Schlüssel des Personalausweises, öffentlicher Schlüssel des Sektors und privater Schlüssel des Sektors und öffentlicher Schlüssel des Personalausweises ergeben hoffentlich, glaube ich, alle den gleichen Wert, der dann in die schwarze Liste eingetragen wird. Also es wird dann für jede dieser Sektoren wird eine schwarze Liste erzeugt und der Sektor muss dann, wenn er überprüfen will, ob der Personalausweis noch gültig ist, die Restricted Identification durchführen und in dieser schwarzen Liste nachschlagen, ob dieser Identifier gesperrt ist. Kommen wir nun zu den The Law of Unintended Consequences, ein paar Nebenwirkungen, die vielleicht nicht vollständig erwünscht sind. Zum einen, was ich eben erzählt habe, die Revocation und die Restricted Identification sind nicht nur ähnlich, sondern identisch. Wenn ich einem Anbieter erlauben möchte, dass er den Personalausweis auf Revocation, auf Zurückgezogenheit prüft, muss ich ihm auch erlauben, das Pseudonym zu generieren. Das ist in manchen Kontexten, wenn ich zum Beispiel eine Erwachsenenwebseite besuche und dort eigentlich nur Altersverifikation durchführen möchte, dann muss, damit die Seite überprüfen kann, ob der Ausweis zurückgezogen ist, ihr trotzdem erlaubt werden, mich pseudonym zu identifizieren und zu erkennen, halt meine Benutzungs- und so weiter, ne? Mich wiederzuerkennen. Alternativ, im Berechtigungszertifikat kann man die Restricted Identification zwar abschalten, aber dann hat man auch keine Revocation mehr, was doof ist. Ich dachte vorher, bevor ich das in der Spec nochmal extra so aufgeführt gefunden habe, es kann auch sein, dass es sich wieder geändert. Also die ist im Fluss, die Spezifikation, die ändert sich ab und zu mal. Vorher hatte ich gedacht, dass Restricted Identification und Revocation mit 2 verschiedenen Schlüsseln durchgeführt werden, was erlauben würde, die Restricted Identification abzuschalten, die Revocation weiterhin zu erlauben. Aber man hat dann trotzdem nichts gewonnen, weil die Revocation trotzdem wieder ein Pseudonym ist. Was für einige Benutzer wahrscheinlich überraschend kommen wird, ist, dass die EID-PIN mächtiger ist als die Signatur-PIN, die qualifizierte elektronische Signatur-PIN. Denn normalerweise würde man denken, naja, mit der EID-PIN gebe ich nur meine Daten frei, sodass andere sie lesen können. Und mit der Signatur-PIN mache ich rechtsgültig verbindliche Unterschriften und Signaturen. Komme gleich oder schon mal das Mikro auf den Weg bringen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass ich die EID-PIN brauche, um auf einem Personalausweis, auf dem noch kein Signaturzertifikat drauf ist, ein Signaturzertifikat zu laden. Wenn ich mir also, wenn ich ein, keine Ahnung, Jüngling bin oder wenn ich meinen Kindern, sollte ich welche haben, meinen Personalausweis und die PIN leihe, damit sie schnell Zigaretten kaufen gehen können, dann können sie sich auch ein Signaturzertifikat beantragen und in meinem Namen rechtsgültige Unterschriften leisten. Das ist vielleicht etwas überraschend. Oder? Das ist ein sehr skeptisches Gesicht in der ersten Reihe.
Wann kommt dann der Zigarettenautomat, der statt dem Leser für die Altersverifikation ein Terminal für qualifizierte elektronische Unterschriften drin hat?
Braucht er ja nicht. Er braucht ja bloß die elektronische, die EID-PIN. Ich muss ja, mit der EID-PIN kann ich ein Signaturzertifikat beantragen und dabei setze ich die Signatur-PIN. Mit der EID-PIN kann ich die Signatur-PIN erstmalig setzen und ein Zertifikat beantragen.
Genau.
Ich dachte jetzt, kommen wir gleich zu. Die wahrscheinlich größte Angriffsfläche, die, wie gesagt, bei anderen Systemen nicht existiert, wird der Chip-Authentication-Schlüssel sein. Bei anderen Systemen, wie zum Beispiel auch bei der deutschen Geldkarte, ist es ja so, dass da zwar ein privater Schlüssel drin steckt, aber der Schlüssel mit der Kartennummer verbandelt ist und karteneindeutig ist. Da, den Schlüssel könnte ich zwar theoretisch aus der Karte extrahieren, das ist aufwendig und bei richtigen Smartcards auch sehr aufwendig oder teuer. Habe damit aber noch nicht so viel gewonnen, weil ich dann wirklich nur dieses eine Konto abräumen kann. Bei dem Personalausweis wird es so sein, dass ich, sobald ich ein Chip-Authentication-Zertifikat Schlüssel habe, den Personalausweis emulieren kann oder einen Personalausweis emulieren kann. Und da, wie ich vorhin sehr ausführlich erklärt habe, die anderen Datenfelder nicht mehr direkt an das Chip-Authentication-Zertifikat gebunden sind, kann ich da beliebige Daten reinschreiben. Ich kann also in meinem emulierten Personalausweis beliebige Mickey Mouse und Entenhausen und sonst was ausgeben oder Max Mustermann oder Iris Discordia. Und es kann mir niemand nachweisen, dass das nicht gültig ist, denn die Revocation funktioniert auch nicht. Die Revocation basiert auch darauf, dass der Personalausweis nicht lügt. Ich kann also auch einen Personalausweis, auf dem der Schlüssel, der irgendwie, keine Ahnung, nach Kanada zu Flylogic geschickt wurde, damit die dann für 100.000 Dollar, so ungefähr wird das etwa kosten, den Schlüssel extrahieren. Selbst wenn ich diesen einen Ausweis sperre, der da mir verloren gegangen ist, ist der Schlüssel trotzdem weiterhin gültig und 2 Millionen Ausweise, Sie können den Schlüssel auch nicht einfach sperren. Sie schalten dann einfach 2 Millionen Ausweise ab, wenn Sie diesen Schlüssel sperren. Noch dazu gibt es dafür kein Protokoll. Und, kommt ja noch besser, wie ich eben schon gesagt habe, sobald man einen Personalausweis emulieren kann, kann man auch ein Signaturzertifikat für die qualifizierte elektronische Signatur beantragen und dann mit dieser ausgedachten Person rechtsgültige Unterschriften leisten und zum Beispiel 10.000 Schweinehälften kaufen. Es ist also, wie gesagt, sportlich. Das ist nicht die Küchentischoperation, die Starbucks ab und zu mal durchführt. Es ist wahrscheinlich ein richtiges Smartcard. Das ist so mit Säuren und Nadeln und so weiter. Aber es ist nicht unmöglich und ist auf jeden Fall nicht in 10 Jahren unmöglich. Der ist ja längere Zeit gültig. Und es lohnt sich richtig, weil man dann halt nicht nur einen Ausweis, nicht 2 Millionen Ausweise, sondern 80 Millionen oder beliebig viele Ausweise fälschen kann. Und damit kommen wir jetzt endlich zu der viel erwarteten Fragenminute oder 10 Minuten. Viel auch immer ihr wollt. Da ist schon die erste Frage, die schon vor einer halben Stunde da war.
Ja, und zwar 2 kurze Fragen. Das eine ist bei diesem generierten Restricted Identification. Auf der Karte ist ja begrenzt Platz. Hast du Informationen darüber, wie viele Identitäten diese Karte erzeugen kann, pro oder für wie viele Sektoren Platz ausreicht?
Beliebig viele. Sie braucht ihn doch nur erzeugen und dann raussenden. Sie muss ihn ja nicht speichern.
Ach so, die Karte muss nächstes Mal nicht wissen, wenn ein Sektor kommt, das auch wieder die gleiche.
Das ist ja die Magie. Ich habe meinen privaten Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel. Und wenn ich den gleichen privaten, den gleichen öffentlichen Schlüssel nehme, dann kommt immer der gleiche Identifier raus.
Alles klar. Eine zweite ganz kurze Frage noch hinterher ist die Karte für die Chip Authentication, die Zertifikate, die hinterlegt sind. Welche Gültigkeit haben? Wird das 5 Jahre sein, so wie es ja auch ist?
Der Personalausweis ist 10 Jahre gültig.
Also auch 10 Jahre Gültigkeit an der
Stelle.
Bitte kommt zu dem Mikrofon.
Erik, du musst zum Mikro. Ich habe es nicht in der Hand, also wörtlich nicht.
Ich hätte eine Frage zu den Sektorzertifikaten, und zwar werden die auch auf ähnlichen Smartcards gespeichert? Speziell,
ja, die Terminal-Anbieter-Zertifikate müssen richtig in Sicherheitsmodulen und sicher und hast du nicht gesehen und sonst was und sowieso.
Das heißt, die haben dann auch entsprechende höhere Durchsätze wahrscheinlich, weil ich denke, Amazon wird da ja deutlich mehr Transaktionen machen.
Das ist ja auch der große Scherz, also dieser Personalausweis, diese ganzen SPs und so weiter, das dauert alles furchtbar lange. Deswegen werden auch diese ganzen Träume von wegen Türen damit aufmachen, sicherlich sich niemals durchsetzen. Auch das mit der Signatur auf dem Personalausweis wird sich nicht durchsetzen. Zum einen kostet das Gerät zu viel, dann dauert es alles zu lange, bis es erstmal seinen sicheren Kanal aufgebaut hat und so weiter. Dann hat man auch das Problem mit dem besonderen Spaß. Die Signatur-PIN kann man nicht verwenden, um Paste durchzuführen. Das heißt, um Paste für die Signatur durchzuführen, muss man zuerst die CAN eingeben. Das ist Ihnen auch aufgefallen, man hat dann die Option, die CAN im Lesegerät zu speichern. Deswegen denke ich auch, dass niemals jemand die qualifizierte elektronische Signatur mit dem Personalausweis benutzen wird. Das macht allerdings wieder Missbraucherkennung sehr einfach. Ich kann sehr einfach jemanden erkennen, der einen Personalausweis gefälscht und da ein Signaturzertifikat draufgebracht hat. Das wird nämlich der Einzige sein, der die qualifizierte elektronische Signatur mit dem Personalausweis benutzt.
Eine relativ einfache Frage. Bei dem elektronischen Reisepass oder Erwitt-Reisepass ist es ja so, dass der auch ohne den ganzen elektronischen Firlefanz immer noch seine Gültigkeit als Reisepass hat. Hm. Wie sieht das bei dem Personalausweis aus?
Wahrscheinlich muss genauso aussehen. Du kannst ja
ganzen Firlefanz kaputt machen und dann...
Die Begründung war ja, du kannst ja als Bürger nicht erkennen, ob der noch funktioniert, und das muss beim Personalausweis weiterhin gelten. Jetzt mal Erik.
Ja, meine Frage ist halt so, das Ding klingt ja erstmal so ganz nett als das ultimative Überprüfungstool. Wenn ich jetzt sage, ich bin das ultimative Überprüfungstool, also angenommen, ich bin halt ein Online-Versandhändler und ich will halt einfach sicher gehen, dass derjenige, der bei mir bestellt, wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Mhm. Jetzt haben wir doch allerdings das Problem, dass sich in Deutschland eine große Menge von Menschen auch berechtigt aufhält, die halt nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also jetzt ist die Frage, für den Fall, dass ich das mal durchsetzen sollte, dann brauchst du ja irgendwie noch eine zweite Lösung für alle die nicht in Besitz eines E-Pass kommen können.
Das ist eine Frage für, ich glaube, mehr so oder weniger Konstanz. Ich glaube, dafür gibt es Aufenthaltstitel. Wird das nicht auch mittlerweile alles elektronisiert? Wir wollen doch die Festung Europa bauen und ich glaube, wir werden einfach mal zwangsweise allen Leuten irgendwelche Identitätsdokumente ausstellen, verpassen, die dann auch elektronisch sein werden können. Die ganzen Protokolle, also zumindest PES, ist auch explizit so designt und geplant, dass man sie als, wissen schon, Exportschlager und so weiterverwenden kann und für andere Karten weiterverwenden benutzen möchte.
Das heißt, es wird dann irgendwie in der Form nochmal einen zusätzlichen elektronisch Nicht-Personalausweis geben für alle die halt eben nicht deutsche Staatsbürger sind, aber trotzdem sich
wahrscheinlich
ausweisen wollen.
Wiederum, ich bin Techniker, ich habe genau.
Danke.
Für wie realistisch hältst du das, dass man Paste beispielsweise per Firmware-Update in Class 3 Leser reinkriegen könnte?
Kommt auf den Leser an. Genau, die RFID-Schnittstelle ist schwierig, das mit dem Leser, mit der Firmware. Und ich glaube, das Protokoll ist auch noch nicht spezifiziert. Also man braucht ja dann auch, das Class 3 funktioniert ja, das würde ja nur funktionieren, wenn irgendwie die Software, die auf dem Rechner läuft, auch irgendwie von diesem Lesegerät weiß und weiß, dass es Paste kann. Und ich glaube, das Protokoll ist auch noch nicht spezifiziert.
Ja gut, Software auf dem Rechner ist leicht ausgetauscht, sage ich mal.
Ja, ja, sobald man das Protokoll geschrieben hat, das dauert also alles, ne? Und zu lange.
Nochmal für die anonyme Identifikation. Ist das, was das Terminal an die Karte sendet, das gleiche, was auch zum Herstellen des sicheren Kommunikationspfades verwendet wurde?
Pseudonym meinst du, den genau. District Identification? Nee, das sind zwei verschiedene Schlüsselpaare. Das eine ist der Sektorschlüssel und das andere ist der Terminal-Zertifikatschlüssel.
Das heißt, theoretisch könnten Terminals von einem Sektor sich auch zwar als sich selbst die Verbindung aufbauen, aber dann ein eine Identität für einen anderen Sektor anfordern?
Nein, der Sektorschlüssel, der öffentliche Sektorschlüssel steht in dem Terminal-Zertifikat drin. das, was von dem Bundesverwaltungsamt und so weiter abgesegnet wurde.
Okay.
Du kannst also nicht als Amazon dir den öffentlichen eBay-Schlüssel nehmen. Das funktioniert nicht.
Okay.
Du kannst, glaube ich, aber mehrere Sektoren in einem Terminal-Zertifikat haben, sowas für bestimmte Anwendungszwecke.
Mal angenommen, ein Terminal-Dienst wird kompromittiert, zum Beispiel ein hochrechtlicher. Wie funktioniert dann die Revocation?
Die Revocation funktioniert einfach gar nicht, sondern stattdessen wird darauf gesetzt, dass die Terminal-Zertifikate alle furchtbar kurzlebig sind. Wie gesagt, sowas wie 1 bis 3 Tage. Und da muss natürlich der Ausweis dann ein entsprechend angenähertes aktuelles Datum haben, das wiederum nur gesetzt wird, wenn man ein neues Zertifikat einspielt. Das heißt also, wenn ich meinen Ausweis ein halbes Jahr lang nicht benutze, dann denkt er immer noch, es wäre vor einem halben Jahr. Dazu soll es dann einen Zeit-Update-Dienst geben, der dann einfach einmal neue Zertifikate einspielt und dann ist das Datum neu gesetzt.
Kann die Zeit zurückgesetzt werden auf dem Ausweis?
Nein, die kann nur vorgesetzt werden.
Das heißt, ein DOS für einen Ausweis sieht so aus, indem man...
Dazu brauchst du halt, das ist komplizierter, zum einen brauchst du ein gültiges Terminal-Zertifikat, sogar, ich glaube sogar ein hoheitliches, weil halt das Startdatum von diesem Zertifikat genommen wird. Und es gibt da so eine Klammerüberprüfung, dass... Gültigkeitsdatum des Zertifikats, das du verwendest, muss innerhalb des Gültigkeitsdatums des übergeordneten Zertifikats liegen. Das heißt, um das aktuelle Datum im Ausweis auf den 31.12.1999 zu setzen, musst du dir so eine Zertifikatskette bauen, die dann immer weiter in die Zukunft geht. Und dazu musst du halt auch Signaturen prüfen, erstellen. Und wenn du Signaturen fälschen kannst mit der CVCA, fallen dir sicherlich noch bessere Sachen ein als ein DOS.
Wenn man vom EPA spricht, dann kommt doch immer das Wort Bürger-Client sofort hoch. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen in deiner Kette. Wo würde der Bürger-Client denn jetzt auftauchen? Welche Funktion hat der genau?
Alles. Der Bürger-Client ist die eierlegende Wollmilchsau für die E-Card-Strategie der Bundesregierung. Ich habe hier irgendwo... Da. Der Bürger-Client läuft auf dem PC. Und da gibt es dann die E-Card-API, das sind alles diese Buzzwords, die dann immer wieder auftauchen. Der Bürger-Client ist also die Applikation, die du auf dem PC benutzt, die mit dem Personalausweis redet und die mit einem anderen Protokoll mit dem Dienstanbieter redet. Der Bürger-Client ist zum Beispiel das, was dir, zumindest wenn du kein tolles Komfortlesegerät mit Klasse 3 oder was auch immer danach kommen wird, verwendest. Der Bürger-Client ist die Applikation, die dir das Dienstanbieterzertifikat anzeigt und dir erlaubt, da die Häkchen wegzumachen. Der Bürger-Client existiert auch noch nicht, der wird gerade erst, also der Auftrag ist gerade erst raus. Der wird nämlich Open Source sein und offensichtlich hat sich einfach keine Firma gefunden, die ihn schreiben wollte, unter der Bedingung, dass er Open Source ist. Der ist das, der Auftrag oder die Ausschreibung ist gerade erst angenommen worden, das ist irgendwie noch keinen Monat her. Das ist eine Firma in Berlin, Open Limit, glaube ich. Der Bürger-Client sollte theoretisch jetzt schon verfügbar sein, denn es läuft ja jetzt bereits der Anwendungstest. Der funktioniert halt zurzeit ohne Bürger-Client.
Aber wenn die Kommunikation nach TACA verschlüsselt ist, dann kommt der Bürger-Client doch gar nicht mehr zum Zuge.
Sobald TACA durchgelaufen ist und der neue sichere Kanal aufgebaut ist, läuft die Verbindung nur noch zwischen Diensteanbieter und Personalausweis.
Und für Pace bräuchte ich den Bürger-Client auch nicht. Welche Funktion hat er denn jetzt genau?
Der Bürger-Client spricht Pace.
Ah, okay.
Im Bürger-Client gibst du die PIN ein und kreuzt Felder ab. Und er trägt beides, sowohl die angekreuzten Felder als auch die PIN. Mit der PIN baut der Pace auf und überträgt die angekreuzten Felder an den Personalausweis und danach hilft er bloß noch dabei, TACA durchzuführen, indem er die Pakete glatt durchreicht.
Mhm. Danke.
Noch ein Mikro, sehr praktisch.
Ja. Letzte Frage.
Was für Daten bekomme ich aus dem Ausweis, ohne PIN, PUC, CAN und so weiter zu kennen? Sprich, kann ich ein Gerät bauen, um jemand aus der Hosentasche Daten zu saugen?
Also mit CAN ist es einfacher. Mit CAN und ohne Zertifikat kriegst du auf jeden Fall heraus, wann er zuletzt benutzt wurde, weil er dir ja sagen muss, welches interne angenäherte Datum er hat, damit du dann gegebenenfalls die Zertifikatskette nachreichen kannst von diesem Datum zum aktuellen. Ohne CAN müsstest du eigentlich gar nichts rauskriegen, außer halt ist ein Personalausweis.
Auch keine Identifikation des Ausweises?
Nein, auf 14W3 Basis natürlich zufällige UID und den ganzen Kram.
Danke.
Ja, Heinrich, schönen Dank für den Vortrag.